Zukunft Jugendsport.
Move Insights.
Wir sind Caro und Yara und nehmen euch in dieser Sonderausgabe mit in die Welt unserer Move-Kampagne.
Mit Expertinnen aus Forschung und Praxis sprechen wir darüber, wie Bewegung und Sport neue Chancen für benachteiligte Kinder und Jugendliche eröffnen und was Fachkräfte dafür tun können.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von Zukunft Jugendsport Move Insights. Das heutige Thema ist Teilhabe ermöglichen, Bewegung und Sport verbindet. Schön, dass ihr dabei seid.
In dieser Sonderreihe dreht sich alles um Move for All, die Bewegungskampagne der Deutschen Sportjugend.
Dafür sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über Projekte, die zeigen, wie Bewegung Teilhabe schafft und neue Chancen eröffnet.
Mein Name ist Yara, ich bin die Pressesprecherin der DSJ.
Und ich bin Caro, Vorstandsmitglied bei der DSJ. Und gemeinsam nehmen wir euch mit zu Ideen und Ansätzen, wie benachteiligte junge Menschen in Bewegung gebracht werden können.
Heute geht es in dieser Folge darum, wie insbesondere Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrungen für den Sport gewonnen werden können.
Und dafür sprechen wir mit Jürgen und Mai. Jürgen Schmidt ist Leiter der Volleyballabteilung des TV Mühlackers und darüber hinaus seit vielen Jahren als Volleyballtrainer aktiv und begleitet in dieser Funktion altersübergreifende Volleyballgruppen. Seine Volleyballgruppen sind integrativ ausgerichtet und richten sich unter anderem an geflüchtete ukrainische Jugendliche.
Und Mai Dibber ist Creative Producerin und Projektmanagerin im Bereich Sport, Kultur und Empowerment. Und sie entwickelt Formate und Projekte, die Geschichten aus dem Basketball, aber auch darüber hinaus sichtbar machen, mit dem Fokus auf Female Perspectives, Community und Authentizität.
Yara, du hast mit den beiden gesprochen. Spannende Ansätze sind da rausgekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch.
Herzlich willkommen, liebe Mai, lieber Jürgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir heute den Podcast gemeinsam aufnehmen können. Und ich habe zwei Einstiegsfragen mitgebracht, damit wir erstmal gemeinsam ein bisschen warm werden können. Und zwar würde ich gerne starten mit der Frage, wenn ihr auf eure eigene Sportvita schaut und auf die jungen Menschen bei euch im Sport, was macht für euch den Unterschied zwischen jemandem, der kommt und bleibt und jemandem, der gar nicht erst kommt zum Sport?
Ich glaube, also in meiner Erfahrung in den Vereinen, die ich jetzt im Basketball gespielt habe, das waren in Hamburg einige, und ich muss sagen, ich habe einfach eine sehr große Leidenschaft zum Basketball. Da habe ich immer oft mein Umfeld versucht zu motivieren, diese Sportart auch einfach damit genau zu starten und Basketball zu spielen. War es oft vielleicht der Zugang, der gefehlt hat, also dass das Angebot nicht niedrigschwellig genug war. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich schon sehr früh das Glück hatte, zum Beispiel in die Hamburger Auswahl zu kommen. Und das Ganze ist oft schon sehr schnell mit einem hohen Leistungsdruck verbunden. Und ich glaube, dadurch war so ein bisschen die Sorge, dass das dem nicht entsprechen werden kann, zumindest bei den Personen, die ich damals versucht habe, so ein bisschen zu ermutigen, es einfach auch mal zu probieren.
Ja, da kann ich aber ein bisschen was ergänzen. Also ich müsste aber erst mal ein bisschen nachdenken. Ich helfe ja auch als, ich nenne es Hilfslehrer an einer Gemeinschaftsschule. Bin ich vormittags immer wieder mal auch in Kontakt mit vielen Kindern. Und da versuche ich natürlich auch immer wieder die Kinder anzusprechen, ob sie nicht mal bei uns vorbeischauen wollen beim Volleyball. Und ich habe da auch immer wieder gemerkt, dass viele sich das zum einen gar nicht zutrauen. Vielleicht auch dieser Leistungsaspekt. Naja, ich bin doch unsportlich. Ich bin vielleicht nicht so sportlich wie meine Kollegen oder meine Freunde da in der Klasse. Dass ich da vielleicht eben einfach auch schlecht aussehe. Da fällt es einem. Und das Zweite war eben auch oftmals, je nachdem, aus welcher Kultur man kommt, kennt man natürlich Vereine nicht so, wie es bei uns üblich ist. Und dass das eigentlich schon sichere Räume sind, sodass die Eltern manchmal die Kinder auch nicht zulassen. Das trifft vor allem auch dann zu, das ist etwas, was mir oft passiert, dass Kinder zuerst mal ein paar Jahre vorbeikommen oder ein, zwei Jahre vorbeikommen, vor allem Mädels aus arabischem Raum, und wenn die dann ein bisschen älter wäre, dann sagt der Papa auf einmal, nee, du darfst nicht mehr. So, und das ist natürlich, aber das ist jetzt der Teil, wo es zum einen eben die Kultur, man muss angesprochen werden, man muss eine Einladung kriegen, das ist ganz wichtig für manche, das hilft aber manchmal eben auch nicht, wenn die sich selber nicht zutrauen oder ja, einfach vielleicht auch, ich weiß nicht, welche Ängste dass es da gibt.
Ich weiß, die Frage ist nicht ganz einfach gewesen, aber ihr habt jetzt schon ein paar Punkte aufgemacht. Ich würde noch eine zweite, auch nicht ganz unkomplexe Frage anschließen wollen. Und zwar, wir sagen ja im Sport immer, im Sport sprechen wir alle eine Sprache. Was würdet ihr sagen, wie klingt diese Sprache bei euch? Also vielleicht, Jürgen, magst du starten, wenn du sagst, du sprichst Kinder und Jugendliche in deinem Umfeld an. Was glaubst du, was für eine Sprache braucht es, um sie überhaupt dazu zu bringen, in den Sport zu kommen und es auszuprobieren?
Also die beste Sprache ist die direkte Ansprache durch ihre Freunde und Freundinnen. Das ist meiner Meinung nach, das ist zwar eine ausweichende Antwort auf die Frage nach, welche Sprache, aber das ist eigentlich das, was am wirkungsvollsten ist. Wenn man einfach, wenn sie einfach mit, zusammen mit ihrer besten Freundinnen und Freunden da dazukommen, dann haben sie einfach auch einen zusätzlichen Anker, der sich dahin bringt. Bevor im Prinzip sie anfangen zu brennen dann für Volleyball oder Basketball oder was auch immer, welche Sportart, ist erstmal diese andere Anbindung halt sehr wichtig. Die Sprache generell bei uns, bei mir sind ja mehr als 50 Nationen, das heißt, es gibt keine. Es gibt nur die deutsche Sprache und die ist natürlich auch für viele, die erst seit 4 Wochen in Deutschland sind, natürlich auch noch nicht so ausgereift. Die wissen nicht, was ein Ellenbogen ist oder was das Netz ist oder Sportfeld oder was auch immer. Solche Fachbegriffe kenne die natürlich nicht. Und da ist die einfachste Sprache halt einfach nachmachen. Die anderen Kinder machen es vor, nachmachen. Da braucht man nicht viel und deshalb ist der Sport eigentlich so gut geeignet, um auch für die Integration wirksam zu sein, meiner Meinung nach.
Ich weiß nicht, Mai, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, Jürgen hat es zuletzt so schön gesagt, dass offen oder beziehungsweise oft die Sprache eher in Form von Training stattfindet und das, oder in Bewegung und dass es da oft gar keine Kommunikation braucht, sondern das ganz ohne funktionieren kann, indem entweder man etwas genau sieht und einfach nachmacht. Aber ich glaube trotzdem, dass auch, wenn wir in die einzelnen Sportarten schauen, es verschiedene Sprachen geben kann. Also ich glaube, da schaut das im Basketball vielleicht nochmal anders aus als zum Beispiel im Volleyball. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es manchmal vielleicht einfach auch gar keine Sprache braucht, sondern einfach nur einen offenen Raum, wo, auch wenn es Sprachbarrieren gibt, einfach stattfinden kann.
Ja, dann haben wir jetzt schon ganz viele Themen aufgemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt im weiteren Gesprächsverlauf da überall nochmal detaillierter drauf eingehen können. Mai, ich würde gerne mit dir starten. Du selbst hast dich vor kurzem selbstständig gemacht, bist jetzt Freelancerin. Was können Vereine von deiner flexiblen Arbeitsweise lernen, um Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Sportverein zu ermöglichen und um in ihrer Struktur diverser zu werden? Meinst du, da kann man was übertragen?
Gute Frage. Ich finde es gerade selbst noch so ein bisschen heraus, muss ich sagen, weil es sehr frisch ist. Aber was ich auf jeden Fall sehr schnell gelernt habe, ist, dass diese Flexibilität ein absoluter Vorteil sein kann. Einfach zum Beispiel in den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also das könnte man dann vielleicht auf die Trainingsangebote oder Trainingszeiten übertragen. Ich überlege gerade so, zu springen zwischen meinem Beruf und dem Thema beziehungsweise der Frage. Aber ich glaube vor allem einfach den Mut, das auszuprobieren. Also gar nicht die Angst, irgendwie direkt zu scheitern. Also das ist zumindest mein Motto. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass wenn man einmal offen darüber spricht und sagt so, hey, ich freelance gerade, gibt es ganz viele, die das auch schon machen oder ausprobiert haben. Und man kann ganz viel von denen lernen, die das schon lange machen. Also ich glaube, bei Vereinen oder Verbänden ist diese Flexibilität, die ich jetzt als Freelancerin ausleben kann, super wichtig. Einfach weil wir oft veraltete Vereinsstrukturen haben und die vielleicht nicht ganz das widerspiegeln, was wir jetzt gerade 2025 vor allem in jüngeren Generationen mitbringen an Lebensrealitäten.
Jürgen, du hast die Freizeitvolleyballgruppe bei dir im Verein sozusagen neu zum Leben erweckt. Wie ist es dir gelungen, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und für deine Volleyballgruppe zu gewinnen, so dass du, gehe ich von aus, heute wirklich sagen kannst, sie ist offen für alle, unabhängig von Alter, Herkunft und Leistungsniveau, richtig?
Richtig. Ja, das waren Es war nicht nur eine Sache, die das ermöglicht hat, das waren viele. Begonnen hat es einfach mit der Sichtbarkeit im Freibad. Freibad hatte drei Volleyballfelder. Da haben mich auch Jugendliche angesprochen, ob ich ihnen das nicht mal zeigen könnte, was wir da so machen. Und das war so die Keimzelle von dem Ganzen. Und also diese öffentliche Sichtbarkeit war das eine. Dann war da ein wesentlicher weiterer Aspekt, dass ich eben an dieser Schule tätig bin und auch den direkten Zugang zu Kindern habe und auch zu den Lehrern da vor Ort. Das war wiederum ein großer Schlüssel, um auch die Kinder ansprechen zu können, sich an einem Integrationsturnier teilzunehmen, wo man einfach zusammenkommt und ohne, was das Ganze kostenlos ist natürlich, auch ohne Anmeldung, was ganz wichtig ist, einfach teilnehmen kann und einen Tag lang Volleyball spielt. Ganz ungezwungen, und das war. Ja, dazu war es eben einfach notwendig, in Kontakt mit den Kindern zu sein und eine Vertrauensbasis schon einmal zu haben, dass die und auch ihre Eltern dass die das wollen und auch, dass ihre Eltern das erlauben. Weil in dem Moment, wo du wenn die zu Hause dann erzählen, ja, aber das ist doch ein Lehrer von uns, dann hast du automatisch auch die Vertrauensbasis, dass die Eltern so etwas erlauben, dass die am Wochenende halt am Samstag 6 Stunden lang Volleyball spielen oder sowas. Das war im Prinzip so der Schlüssel. Und klar, wichtig ist auch immer, es muss kostenlos sein, erstmal, und für alle offen, klar.
Jetzt hast du vorhin, glaube ich, von 300 gesprochen. So groß ist eure Gruppe mittlerweile. Es gab ja mit Sicherheit aber auch Hürden und Rückschläge bei der Öffnung so einer Gruppe bis zum heutigen Tag, oder?
Ja, natürlich. Also am Anfang war das natürlich relativ einfach. Da waren alles Anfänger, und mittlerweile haben wir natürlich auch ein ziemlicher Gradient, also so ein Leistungsgradient innerhalb der Mannschaft oder innerhalb von denen ganze Kinder und Jugendliche. Das sind welche, die sind mittlerweile Bezirksmeisterwoche beim Volleyballspielen. Wir haben Auswahlspieler. Die trainieren natürlich relativ häufig und sind natürlich viel besser als manch andere, die halt nur einmal im Monat vorbeischauen und halt ja, das Ganze nicht so ambitioniert angehe, sagen wir mal so. Aber die wollen wir natürlich auch nicht ausschließen. Das hat schon ein bisschen auch zu Stress geführt, weil natürlich im Volleyball kann man sich nicht verstecken. In andere Sportarten kann ich einfach mitlaufen, 90 Minuten lang. Ich habe niemals einen Ball berührt. Ich bin trotzdem bei der Mannschaft gewesen und wir haben gewonnen gemeinsam. Das geht beim Volleyball nicht. Da bist du ständig mit dabei. Man kann sich da nicht verstecken. Und dementsprechend sind natürlich solche Leistungsunterschiede da auch im Volleyball, ja, vorhanden und bietet auch ein gewisses Frustrationspotenzial für alle Beteiligten, für die, die besser sind, und natürlich auch für die, die selber die Fehler machen. Die kriegen das ja auch mit, dass der Gegner jetzt einen Punkt gemacht hat, weil er oder sie den Ball nicht bekommen hat oder was auch immer. Und das war schon mal eine gewisse Problematik, auf die wir dann halt so reagiert haben. Wir haben es jetzt ein bisschen zweigeteilt. Wir machen auf der einen Seite Volleyball just for fun, da kann jeder mitmachen. Und dann gibt es eben Mannschaften, die halt dann in kleinere Gruppe, was auch wieder natürlich intensiver dann ist, eher leistungsorientiert. Wobei das mit Leistungssport natürlich nichts zu tun hat, was wir machen. Also das ist schon breites Sport, aber die wollen halt ein bisschen mehr engagiert und auch öfters trainieren.
Ja, und es gibt aber gleichzeitig diese offene Gruppe, wo jeder hinkommen kann und jeder reinschnuppern kann und sich das angucken kann, sozusagen.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Volleyball-AGs, die mit der Schule zusammen, also diese Kooperation Schule-Verein. Da sind wir auch jeden Nachmittag in der Halle, anderthalb Stunden. Da kann auch jeder teilnehmen. Also da gibt es auch keinerlei Leistungsdruck oder sowas. Da spielt man einfach.
Schön. Klingt richtig gut. Vor, ich glaube, knapp 2 Wochen wurde eine unabhängige Studie der Bergischen Universität Wuppertal vorgestellt zum Thema Antirassismus im organisierten Sport. Und die zeigt auf, dass Rassismus im Vereinssport kein Ausnahmefall ist. Ich glaube, das ist für uns alle jetzt auch nichts Neues, aber es ist jetzt eben nochmal wissenschaftlich belegt. Mai, was glaubst du, wie kann man als Verein, als Trainerin, aber auch als Mitspielerin aktiv rassismuskritisch handeln, also über das reine Bewusstsein, ja, es gibt hier rassistische Strukturen hinausgehend.
Ja, ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, anzuerkennen, dass es sich nicht immer um extreme Vorfälle handelt, sondern ganz oft einfach Alltagsrassismus tatsächlich, der sich wiederfindet und Unwissenheit. Und ich glaube, dass es gerade da wichtig ist, dass einfach die Sensibilisierung stattfindet für genau diese Themen. Und dass, sei es Trainerinnen oder auch Arbeitende in den Vereinen und Verbänden dort weitergebildet werden und darauf aufmerksam gemacht werden. Aktuell gibt es da ja auch schon ganz viel Angebot bzw. Förderung, die das unterstützen, was ich super wichtig finde. Und da geht es bei uns bei Superstar, die bei der Plattform auch drum, also Sichtbarkeit einfach auch für diese Themen zu schaffen. Bei uns ist es jetzt zwar der Fokus Basketball, aber vor allem auch Frauen bzw. Women of Color im Sport sichtbar zu machen und ihre Erfahrungen zu teilen, weil ich glaube, dass wir einfach davon unglaublich viel lernen können. Und da hilft es manchmal einfach zuzuhören und den Menschen den Raum zu geben, diese zu teilen und ja, das mitzunehmen und davon zu lernen.
Das spielt im Prinzip schon auf meine nächste Frage an dich, Jürgen, an, weil im Prinzip junge Menschen, Kinder, Jugendliche brauchen Vorbilder. Die spielen eine große Rolle, die schauen zu Menschen, zu Idolen auf, wie ihnen das vorgelebt wird und lassen sich davon auch inspirieren. Schafft ihr es bei euch im Volleyball, gerade wenn das jetzt nicht so leistungsorientiert ist, diversere Vorbilder sichtbar zu werden? Also dass es eben nicht nur der Trainer, die Trainerin ist, die irgendwie Aufmerksamkeit bekommt oder die besonders erfolgreichen SpielerInnen, sondern gelingt es euch dort, diversere Menschen sichtbar zu machen?
Ja, und das ist sogar absolut notwendig. Also allein schon von der Gesellschaft her, in Mühlacker sind in der Klasse, in der Schule teilweise über 90% Menschen mit Migrationserfahrung. Das heißt, wenn du jetzt eine Mannschaft hast, dann hast du automatisch auch 90% Kinder mit Migrationserfahrung. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der da für mich wichtig oder in meinem Fall wichtig ist, ich bin der einzige Erwachsene. Das heißt, ich habe natürlich ich brauche sehr viele Helfer, Assistenten, Trainerassistenten, und dazu bilde ich jedes Jahr um die 15, 20 Trainerassistenten aus oder Junior-Trainerassistenten aus. Und die haben natürlich alle auch, das sind für mich auch die Leuchttürme anschließend natürlich. Und die haben natürlich auch die überwiegende Mehrheit eine erbe Migrationserfahrung. Somit ist im Prinzip dieses Thema Rassismus oder Antirassismus täglich vorhanden.
Und glaubst du, das ist mit ein guter Zugang, also dass diese TrainerassistentInnen hoffentlich auch sehr divers sind, dass das mit reinspielt, die Kinder und Jugendlichen auch anzusprechen, Vorbilder für sie zu sein und zu sehen, was man vielleicht auch werden kann oder was man erreichen kann?
Ja, also die Kinder haben auf jeden Fall eine Vorbildfunktion. Das merkt man bei einem Umgang, die sind selber sogar stolz, wenn sie dann eben angesprochen werden, ob sie nicht so einen Trainerlehrgang machen wollen, ob sie dann vielleicht nicht auch in einer AG, Volleyball-AG, einfach mithelfen, als andere Kinder wiederum anzuleiten. Das heißt, sie haben dadurch schon eine erhöhte Stellung in ihrer Peer Group, nenne ich es jetzt mal, oder im Freundeskreis. Das spielt eine große Rolle, denke ich, diese Wertschätzung, die sie darüber erfahren. Und sie können sich natürlich darüber auch ausprobieren. Ich hatte einige, die sich das vielleicht am Anfang auch gar nicht mal zugetraut haben und dann gesagt, ist nicht schlimm, ich bin dabei, kann gar nichts passieren, probier es einfach. Und das hat ihnen dann auch, zum einen hat sie es persönlich sehr viel weitergebracht, es hat ihnen dann auch richtig Spaß gemacht. Ja, viele machen zum Glück anschließend auch weiter. Das bindet sie natürlich auch ein Stück weit mehr an den Verein. Ich habe jetzt auch zwei C-Trainer ausgebildet oder ausbilden lassen, die einfach auch so eingestiegen sind. Leider Gottes werden die wahrscheinlich Mühlacker verlassen, so wie halt immer. Die gehen halt studieren. Dadurch verliert man die wieder. Die Hoffnung besteht, aber naja, vielleicht kommen sie ja wieder mal zurück oder es kommen andere. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Wir haben letztes Jahr Besuch bekommen von Finnland. Da war im Rahmen von Erasmus plus Sport, Jobshadowing, waren Volleyballkollegen aus Finnland da und die haben mir dann als Gegenbesuch auch besucht. Und da habe ich natürlich schon diejenigen mitgenommen, die auch sich für die Allgemeinheit irgendwie besonders eingesetzt haben. Ich konnte 10 Personen mitnehmen Dementsprechend habe ich halt da 10 herausgesucht. Und das war natürlich für die, auf Deutsch gesagt, ein kostenloser Urlaub in Finnland, jemals 5 Tage plus 4 Tage spannende Anfahrt und Rückfahrt. ja, also von daher war das natürlich dann auch etwas, was die hervorhebt und auch weiter motiviert. Und natürlich waren die Teilnehmer alle, da waren, glaube ich, 2 klassische Deutsche dabei. Alles andere waren Kinder mit Migrationserfahrung. Alle Sprachen, alle Hautfarben vorhanden.
Ich noch ergänzen wollte, nämlich eine persönliche Erfahrung. Ich hatte das große Glück, sage ich mal, in meiner Jugend immer Trainerinnen, das ist mir jetzt gerade nochmal bewusst geworden, gehabt zu haben, die divers waren. Also sei es mein allererster Trainer, der schwarz war, oder auch die Trainerin danach, die Türkin war. Und ich glaube, dass einmal das Thema Vorbild super wichtig ist und auf der anderen Seite aber auch Verständnis. Das heißt, wenn wir Situationen hatten, sei es wir sind auf andere Teams gestoßen oder hatten Referees, die leider auch rassismuskritische Äußerungen gemacht haben, hatte ich einen Trainer oder eine Trainerin an der Seite, die Verständnis für diese Situation aufbringen konnte und mir ganz anders auch helfen konnte in diesem Moment. Und ja, deswegen glaube ich, ist es einmal so, dass das Vorbild und vor allem auch Verständnis und gesehen und gehört zu werden.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich Mädchen- und Frauenförderung. Unsere MOVE-Studie zeigt, dass besonders Mädchen mit Migrationshintergrund seltener im Sport vertreten sind. Mai, du hast jetzt selber schon von deiner Erfahrung eben gesprochen und dass es für dich wertvoll war, Vorbilder zu haben, also Trainerinnen zum Beispiel an deiner Seite zu haben, die selber Migrationserfahrung haben. Was glaubst du, wie können wir einen sicheren Raum schaffen, um Mädchen einen Weg in den Sport zu ermöglichen? Fallen dir noch weitere Punkte ein, außer der Vorbildfunktion?
Ich glaube, es ist vor allem liegt es daran, sichere Räume zu schaffen, also in denen sich die Mädels wiedergefunden fühlen, auch sehen. Ich glaube, das spielt eine große Rolle auch am Zugang. Also wenn ich weiß, dass jetzt zum Beispiel ein diverses Team ist, es für mich einfacher, Teil davon zu werden. Die Hürde ist nicht ganz so hoch. Und ich glaube, offene Kommunikation ist auch ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel Teil des Defend the Girlies Kollektivs und wir bieten Sport an, nur für Frauen und Flinterpersonen und das ist Kampfsport. Und Kampfsport ist, sage ich jetzt mal, eine Sportart, die schon auf jeden Fall sehr männerdominiert ist. Und in Vereinen oder aber auch in Gyms ist es oft eher unangenehm für junge Mädels oder Frauen, dort diesen Sport auszuüben. Und deswegen haben wir jetzt quasi einen neuen Raum geschaffen, der dann nur für Flinterpersonen zugänglich ist, einfach um das Selbstvertrauen zu stärken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem in jungen Jahren. Und das Gefühl von Gemeinschaft, sodass die Mädchen das Gefühl haben, es ist irgendwie so ein Zusammenhalt. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn dann Situationen vorfallen, ist es auf jeden Fall einfacher, sich mitzuteilen, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich sicher.
Sehr gut. Schön. Damit sind wir auch so langsam schon am Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage mitgebracht. Vielleicht habt ihr aber auch noch was zu ergänzen oder zu sagen, was euch irgendwie noch fehlt, was ihr gerne noch mitgeben wollt. Meine Abschlussfrage wäre, was ihr Vereinen oder Engagierten mitgeben wollen würdet, die Integration durch Sport fördern wollen, aber nicht richtig wissen, wo sie anfangen sollen. Also wir haben jetzt heute viele Punkte besprochen. Was wäre für euch so der allererste Schritt? Wie kann man gut starten? Und wie gesagt, vielleicht habt ihr ansonsten noch irgendwas zu ergänzen, was euch in unserem heutigen Gespräch gefehlt hat.
Ich glaube, ich bin noch am Überlegen. Der Satz ist noch nicht zu Ende geformt. Aber ich glaube, und es ist auch ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen, Empowerment. Das heißt nicht nur, dass wir zum Beispiel für Mädchen oder BIPOC-Personen mitdenken, sondern dass wir viel mehr Räume schaffen, in denen sie sich gesehen fühlen und das Gefühl haben, gleichberechtigt zu sein. Und ich glaube, dass vor allem, wenn wir nochmal auf das Thema so rassismuskritisches Handeln eingehen, ist es einfach wichtig, dass es kein Zusatz ist, sondern dass es eine Grundvoraussetzung ist. Und ich glaube, dann kann so eine Jugendarbeit, wenn wir jetzt von den jüngeren Jahrgängen sprechen, immer erfolgreich sein.
Jürgen, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich denke, dass Der Schlüssel ist schon, dass man mit Schulen zusammenarbeitet, vielleicht sogar, das wäre für uns jetzt der nächste Schritt, vielleicht sogar mit Kindergärten, um im Prinzip möglichst früh schon die Kinder diese exotische Sportart Volleyball mal zu zeigen. Das ist der eine Aspekt. Man kommt in Kontakt und die können sich mal ausprobieren dabei. Und die Schule beziehungsweise sind natürlich ein idealer Zugang für sowas. Da kommen alle Kinder zusammen, da sind Jungs und Mädels sowieso gemeinsam in einer, also in den meisten Klassen zumindest. Da hat man schon einmal eine gute Basis, die man ansprechen kann. Und sie sind, das ist der zweite Vorteil, sie gehen nicht alleine in so eine Sportart, sondern gehen eben mit ihren Freunden oder Freundinnen zusammen dahin und fühlen sich dadurch auch sicher. Der Aspekt, den die Mai gerade eben erwähnt hat, mit den sicheren Orten oder Plätzen, die man eben bieten muss, klar, das ist ein ganz wichtiges Thema. Erleichternd kommt beim Volleyball dazu, dass es eigentlich eine berührungslose Sportart ist, wo ohne weiteres halt Jungs und Mädels auch locker lässig miteinander Volleyball spielen können. Es gibt schon Unterschiede dann, wenn sie älter werden, einfach von der Anatomie her, dass sie halt mehr Kraft habe, die Jungs unter Umständen. Da macht es dann weniger Sinn. Die spielen zwar immer noch gern miteinander, aber wenn man dann Richtung Leistung mehr sich differenzieren möchte, dann wird es natürlich schwierig, da zusammenzuspielen. Das sind halt so für mich die wesentlichen Punkte, die mir einfallen, wenn es darum geht, wie kann man sowas möglichst ermöglichen für andere Vereine. Geht in die Schule, probiert da Kontakt aufzubauen und die Kinder einfach mal die Sportart zu zeigen. Da gibt es immer welche, die dann das mal ausprobieren wollen. Da muss man natürlich auch leider Gottes mit leben, dass dann viele wieder abspringen, weil es ihnen eben nicht gefällt, die Sportart. Dann sollen sie halt was anderes ausprobieren. Ja, aber viele bleiben auch und denen gefällt es.
Sehr gut. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben viele Punkte aufgemacht im Gespräch. Also ich konnte viele Tipps mitnehmen. Ich hoffe, das geht den ZuhörerInnen genauso, dass wir ein paar Tipps mitgeben konnten, wie sie vielleicht auch in der Integrationsarbeit noch das eine oder andere gut umsetzen können und was wichtig ist, wo man vor allem drauf achten muss. Vielen Dank euch beiden.
Danke auch.
Vielen Dank.
Jara, wie fandest du das Gespräch und was hast du mitgenommen?
Es war mega spannend. Ich glaube, es sind viele unterschiedliche Erkenntnisse nochmal aufgekommen. Ich fand es ein wirklich schönes Gespräch auch zum Zuhören und hoffe, dass da einige Zuhörerinnen was mitnehmen. Für mich persönlich war vor allem nochmal ganz wichtig, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber dass man, wenn man Menschen ansprechen möchte und auch neue Zielgruppen erschließen möchte, und in dem Fall eben Personen mit Migrationshintergrund ansprechen möchte, dass es nicht reicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir sind offen für alle, ihr könnt alle kommen, sondern man muss die Personen aktiv ansprechen. Man muss Orte suchen und aufmachen, wo sich diese Personen befinden. Und man muss ihnen auch das Vertrauen geben, zu sagen, hier, wir sind da, kommt gerne hin, schaut euch das an, vielleicht ist das was von euch. Viele Kulturkreise kennen Sport so nicht, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Und man kann nicht erwarten, dass die Personen proaktiv auf die Sportgruppen, auf die Vereine zugehen, sondern man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal überdenken, was es heißt, offen zu sein und die Leute tatsächlich in den Verein zu holen.
Ja, das ist ein richtig gutes Learning und ich glaube, das können auch viele bestätigen oder finden sich da auch wieder. Ja, das war schon die vierte Folge von unserer Sonderreihe. Und für alle, die sich fragen, ob es weitergeht, wir haben noch eine fünfte Folge in diesem Jahr, also seid gespannt. Und wenn ihr Anmerkungen habt und Feedback, dann schreibt uns gerne per E-Mail an info@dsj.de oder auch bei Social Media. Wir freuen uns da über jede Rückmeldung, die wir bekommen.
Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal.